Deutschlandfunk, das war der Tag. Das waren gespenstische Szenen heute Abend in Israel. Der Nachthimmel in Tel Aviv und in vielen anderen Städten des Landes erleuchtet von Raketen. Allesamt abgefeuert aus dem Iran. Die meisten dieser Geschosse wurden abgefangen vom israelischen Abwehrschirm Iron Dome. Wir bekommen gleich aktuelle Informationen zu diesem Angriff von unserem Korrespondenten in Tel Aviv, außerdem von unserer Korrespondentin in den USA. Und wir sprechen außerdem mit dem Nahostexperten Philipp Dienstbier und dem FDP-Außenpolitiker Ulrich Lechte. Neben diesem Nahostschwerpunkt schauen wir außerdem heute nach Sachsen. In Dresden hat sich der neu gewählte Landtag konstituiert. Und an der Ostküste der USA wird jetzt langsam deutlich, welche Schäden der Hurrikan Helene angerichtet hat. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Zunächst gehen wir also nach Israel. Raketenalarm heute am frühen Abend im ganzen Land. Etwa 180 Geschosse hat der Iran abgefeuert. Aus Teheran heißt es, dieser Angriff sei eine Vergeltung für die Tötung von Hamas-Chef Haniyeh und von Hisbollah-Anführer Nasrallah. Inzwischen haben die meisten Menschen in Israel ihre Schutzbunker wieder verlassen. Unser Korrespondent in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler, hat mir vor etwa einer Stunde geschildert, was genau da am Abend passiert ist.
Es gab Raketenalarm im ganzen Land praktisch. Es gab überall Menschen, die in die Schutzräume gerannt sind. Auch ich war hier in Tel Aviv betroffen. Ich habe einen Bunker in meiner Wohnung, wie viele Leute hier in Tel Aviv. Und aus dem kann ich Gott sei Dank arbeiten und senden. Das habe ich dann gemacht. Das war ziemlich viel Alarm. Es waren dann viele starke Schläge zu hören. Das sind dann immer diese Schläge der Abwehrgeschosse des Iron Dome, die Geschosse abfeuern. Und es gibt dann eben auch die Meldung von der israelischen Armee, dass viele Raketen tatsächlich abgefangen werden konnten. Aber dass einige tatsächlich auch eingeschlagen sind, vor allem in der Mitte und im Süden des Landes, nach Armeeangaben.
Was ist denn bekannt über Schäden oder auch über Verletzte?
Es gibt wohl wenige Verletzte. So ganz hat man, glaube ich, noch nicht den Überblick, weil es eben so viel war und weil die Rettungskräfte natürlich dann auch in Sicherheit sich bringen mussten. Es gibt ein paar Schäden. Es gab auch Einschläge auf offenem Feld. Aber insgesamt scheint das Ganze einigermaßen glimpflich ausgegangen zu sein, weil eben viel abgefangen wurde. Das waren, wenn man sich die Bilder anguckt, die in den sozialen Medien rumgehen, dann auch echt so richtige Salven, wo viele Raketen auf einmal abgefeuert wurden. Und das Ziel war dann offenbar auch, die israelische Raketenabwehr zu überwinden. Denn man weiß ja, die kann zwar ziemlich viel, aber sie kann eben dann doch nicht alles, wenn vor allem viele Raketen auf einmal abgefeuert werden, dann kommen die Systeme an ihre Grenzen und dann kommen ein paar Raketen durch und das ist in dem Fall offenbar passiert.
Wie viel Unterstützung hat Israel da von seinen Verbündeten bekommen?
Also es gibt Berichte darüber, dass einige Raketen auch in Jordanien abgefeuert wurden. Es gab ja im April, Mitte April schon mal einen Angriff aus dem Iran, als 350 Drohnen und Raketen in Richtung Israel geschickt wurden. Da wurde auch in Jordanien einiges abgefangen. Das ist wohl diesmal auch wieder so passiert. Es gibt Berichte darüber, dass dort die herunterkommenden Teile dann für einigen Schaden gesorgt haben, auch in Amman, der Hauptstadt Jordaniens. Also das deutet darauf hin, dass sich auch andere Länder daran beteiligt haben, an der Abwehr des Ganzen. Es war, glaube ich, diesmal nicht die ganz große Allianz, die den Angriff gemeinsam abgewehrt hat, wie im April. Da waren ja auch die Briten dabei, die Franzosen. Auch Saudi-Arabien hat sich beteiligt. Das ist diesmal wohl nicht passiert, aber feststeht, dass die USA auch natürlich beteiligt sind, um Israel zu schützen. Die haben ihre Truppenpräsenz hier nochmal deutlich erhöht. Die haben zwei Flugzeugträgerverbände in der Region und die können dann eben auch solche Geschosse mithelfen abzufangen. Ob das am Ende so passiert ist, das kann ich noch nicht bestätigen.
Was ist denn aus der israelischen Regierung zu hören? Wird Israel auf diesen Angriff in irgendeiner Form militärisch reagieren?
Ja, davon muss man ausgehen. Das kommt auch nicht nur aus der israelischen Regierung, sondern auch aus der Armeeführung. Der Armeesprecher Daniel Agari hat gesagt, der Angriff werde Konsequenzen haben. Und man ist jetzt offenbar dabei zu erwägen, was könnten diese Konsequenzen sein. Ähnliche Töne gab es ja zum Beispiel auch aus den USA. Es gab immer eine Druckkulisse, dass man nämlich den Iran, wenn er sich dann beteiligt, da trifft, wo er empfindlich verletzbar ist. Das geht dann um die Infrastruktur zur Öl- und Gasproduktion. Da könnte es Angriffe geben, gezielte Angriffe. Das wäre eine Möglichkeit. Abhängigkeit. Das würde die Wirtschaft des Iran, die sehr davon abhängig ist, dann wirklich sehr empfindlich treffen. Und das Regime sitzt ja dann auch nicht so fest im Sattel nach den Protesten, die es dort gegeben hat. Ein anderer Schlag, das wären dann sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe aus israelischer Sicht, wäre ein Angriff zum Beispiel auf das iranische Atomprogramm. Das ist aber schwierig, denn die Anlagen sind zum Teil tief in der Erde. Da müsste man wirklich sehr starke, bunkerbrechende Bomben einsetzen, wo die Frage ist, ob das überhaupt gelingen kann. Aber das könnte auch ein mögliches Ziel sein. Das hätte für Israel dann auch den Vorteil, dass die große Bedrohung, die man in diesem Atomprogramm sieht, dann auch vielleicht zu dezimieren wäre.
Jan-Christoph Kitzler, wir müssen noch über eine weitere Entwicklung heute sprechen, die israelische Offensive im Libanon, die ja ebenfalls losgegangen ist. Das wäre heute eigentlich das Top-Thema, ein riesiges Gespräch. Das wird jetzt so etwas zur Seite gedrängt von den aktuellen Entwicklungen rund um diesen Angriff aus dem Iran. Aber wie sieht denn die aktuelle Lage im israelisch-libanesischen Grenzgebiet aus?
Die Bodenoffensive, die läuft seit der vergangenen Nacht. Das hat ja begonnen mit schwerem Artilleriebeschuss und dann sind eben Bodentruppen auch rein. Es gab auch heute Berichte darüber, auch aus dem Libanon von der Hisbollah, dass man die israelischen Streitkräfte in heftige Kämpfe verwickelt habe. Auch die israelischen Streitkräfte haben das bestätigt. Von der Hisbollah war die Rede von Granatenbeschuss auf israelische Soldaten. Wir bekommen relativ wenig Informationen darüber, ob das dann auch zu Toten und Verletzten geführt hat. Darüber wissen wir zurzeit wirklich sehr wenig. Aber die israelischen Truppen rücken vor und man hat offenbar ein Gebiet ganz im Süden bis zum Litani-Fluss. Das ist etwa 25, 30 Kilometer nördlich der Demarkationslinie. Das ist ja keine richtige Grenze zwischen Israel und dem Libanon. In den Blick genommen, da gab es in 20 Ortschaften Evakuierungsanforderungen, auch in relativ harschem Ton. Da hat die israelische Armee gesagt, alle, die dort bleiben, werden als unsere Feinde betrachtet. Also das ist offenbar das Gebiet, das man in den Blick nehmen will, dass man demilitarisieren will, aus dem man die Hisbollah zurückdrängen möchte, um eben die Bedrohung, die von aus diesem Gebiet ausgeht. Es gab ja immer wieder Raketen- und Drohnenangriffe von dort, um diese Bedrohung auszuschalten oder zumindest sehr deutlich zu reduzieren.
Jan-Christoph Kitzler, dann haben wir jetzt diese Entwicklung im Libanon. Wir haben außerdem seit fast einem Jahr den Krieg im Gazastreifen, jetzt die Spannungen mit dem Iran. Außerdem, das haben wir auch in den letzten 24 Stunden gemerkt, geht Israel auch mit Luftschlägen gegen die Houthi-Rebellen im Jemen vor. Wie groß ist in Israel die Sorge, dass sich das Land militärisch übernimmt?
Die Sorge gibt es schon, weil das ein ungewöhnlicher Krieg ist für Israel. Also bisher ist Israel eigentlich immer mit harten und kurzen Schlägen vorgegangen. Die Kriege waren hier eher kurz in der Vergangenheit. Das ist jetzt ein Zermürbungskrieg, der jetzt am 7. Oktober ja dann schon ein Jahr dauert. Im Gazastreifen, auch mit der Hisbollah im Libanon, da gibt es ja auch seitdem Raketenbeschuss und immer wieder israelische Angriffe. Die Bedrohung aus dem Jemen haben Sie angesprochen. Also das ist ein Mehrfrontenkrieg, der seitdem und eben sehr lange tobt. Da gibt es schon Stimmen, die sagen, könnte das die israelische Armee nicht überfordern. Auf der anderen Seite, glaube ich, sieht die israelische Politik, die Regierung von Benjamin Netanyahu gerade ein gewisses Momentum. Man kann jetzt sozusagen vorrücken, man kann die Bedrohung für Israel in der Region, die eben von verschiedenen Seiten kommt, jetzt deutlich reduzieren, zum Beispiel indem man jetzt hart gegen die Hisbollah vorgeht. Und das bringt dann in der Lesart von Benjamin Netanyahu mehr Sicherheit für Israel. Zumindest kauft man sich Zeit und man wirft diese Gegner um Jahre, Jahrzehnte möglicherweise zurück in ihren militärischen Fähigkeiten. Das ist offenbar ein Momentum, was man jetzt nutzen will. Und deswegen kämpft Israel jetzt ziemlich forsch an mehreren Fronten und hofft eben das Risiko dadurch oder die Gefahr für Israel dadurch zu minimieren.
Soweit Informationen und Einschätzungen von unserem Nahost-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler. Der Iran feuert also fast 200 Raketen in Richtung Israel. Was bedeutet diese ganze Entwicklung für die Region, für den Nahen Osten? Darüber kann ich jetzt sprechen mit Philipp Dienstbier in der jordanischen Hauptstadt Amman. Er beobachtet von dort für die Konrad-Adenauer-Stiftung die gesamte Region rund um den Persischen Golf. Schönen guten Abend, Herr Dienstbier.
Guten Abend, Herr Armbruster.
Herr Dienstbier, was will der Iran mit diesem Angriff erreichen?
Also es geht, wie er auch deklariert, zunächst erstmal natürlich um Vergeltung für die Tötung des Leiters des Hamas-Politikbüros, Ismail Haniyeh, und auch dem Anführer der Hisbollah, Hassan Nasrallah. Schon auch, das gerät manchmal da so ein bisschen in den Hintergrund, dem Kommandeur der Kurzeinheiten der Revolutionsgarden im Libanon und in Syrien, der auch vorige Woche umgebracht wurde. Also man will einerseits Gesicht wahren an der Heimatfront und gegenüber arabischen Verbündeten, aber im Kalkül Teherans geht es vor allem natürlich auch darum, Abschreckung gegenüber Israel wiederherzustellen. Hisbollah war ja bislang ein Hebel, mit dem Iran glaubte, das erreichen zu können. Großflächige Raketenangriffe von Hisbollah, theoretisch auch tief in Israel, hätten mittels der Miliz eben sozusagen eine Vergeltungsmethode sein können. Und dieser Hebel ist jetzt eben durch die israelischen Schläge der letzten Tage stark dezimiert, vielleicht sogar vorübergehend gänzlich verloren. Und Teheran möchte jetzt auf anderem Wege eben diesen Verlust seiner Abschreckungsposition kompensieren. Das soll so auch kalibriert sein, dass natürlich Israel nicht wieder zu einem breiten Gegenschlag eingeladen wird. Deswegen ist der Angriff so ausgefallen, wie das jetzt auch gelaufen ist. Aber man muss natürlich sagen, das ist im Vorfeld nicht so klar. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Iran kann sich nicht darauf verlassen, dass das so ausgeht, wie es denn jetzt eben ausgegangen ist. Die israelische Luftverteidigung ist zwar sehr gut, aber auch nicht perfekt. Sie kann überwältigt werden. Und wenn eben auch einzelne Raketen durchkommen, dann kann das verheerende Folgen haben. Also dieses Kalkül des Iran, eben Abschreckung wieder aufbauen, ohne einen großen Gegenschlag zu provozieren, das ist deutlich riskanter, als wir das aus der Vergangenheit kennen, zumindest aus den Jahren zuvor.
Das heißt, die iranische Führung geht bei diesem Angriff, bei so einem Angriff davon aus, dass Israel die allermeisten dieser Raketen sowieso abfängt und dass deswegen der Schaden eher, ich sag mal, symbolischer Natur sein wird, auch wenn wir natürlich heute Abend gesehen haben, dass es da natürlich auch Opfer gibt.
Und weil man ja auch schon sagen muss, dass, wenn man das zum Beispiel mit April vergleicht, der Abschuss von jetzt beinahe 200 Raketen und weniger wie beim letzten Mal einer großen Anzahl dieser langsam fliegenden Drohnen, die eben eine ganze Weile brauchen, auch daher gut aufgeklärt werden können, das ist ein militärisch auch weit gefährlicherer Angriff. Also da wurde auf jeden Fall nochmal eine Schippe draufgelegt, kann man sagen. Und das ist natürlich in dem Kontext auch der Konflikte und der Spannungen an allen Enden, in verschiedenen Stellen im Nahen Osten momentan, wie schon gesagt, ein Spiel mit dem Feuer, eine Eskalation, die Teheran vielleicht glaubt, kontrollieren zu können, aber die sicherlich nicht so einfach kontrollierbar ist und die auch jederzeit außer Kontrolle geraten kann.
Und unter welchem Druck steht die Führung in Teheran, da so einen Militärschlag durchzuführen? Wer übt diesen Druck sozusagen aus?
Also das Narrativ des neuen Präsidenten Masoud Pezeshkian war ja bislang, man habe eben sich mit Vergeltungsschlägen zurückgehalten, vor allem mit Hinblick auf die Tötung Haniyeh, weil man auf die Verhandlungen um einen Waffenstillstand in Gaza warten wollte. Und das hat er ja auch gerade bei der UN-Generalversammlung nochmal so gesagt. Er hat sicherlich auch darauf gehofft, dass er irgendwie Sanktionsminderungen erreichen könnte, wenn er zumindest vordergründig die Nukleargespräche wieder aufnimmt. Die wirtschaftliche Verbesserung ist ja quasi eine zentrale Agenda auch, auf der er gewählt wurde und für die er bisher auch die Rückendeckung vom Ayatollah Ali Khamenei hatte. Aber es ist eben innenpolitisch da ein großer Druck in Teheran. Viele Beobachter haben sich die letzten Tage zwar angesehen, dass die Äußerungen auch nach der Tötung von Nasrallah gewesen sind, dass zwar die Achse des Widerstandes zurückschlagen würde, aber eben keine Ankündigung eines direkten Angriffs aus dem Iran. Aber wenn man sich genau anschaut, was für ein Diskurs es auch gerade unter den Hardlinern in Teheran gibt, da wird deutlich kritisiert, dass es nach den Ankündigungen, dass die Tötung von Haniyeh vergelten werden würde, dann eben doch nichts passiert ist. Und der Diskurs ist gewissermaßen, dass weil eben die Tötung von Haniyeh nicht vergolten würde, hätte das Israel jetzt dazu eingeladen, auch Nasrallah auszuschalten. Und das ist der Druck, den die Führung im Iran ausgesetzt ist und weswegen sicherlich diese Entscheidung jetzt auch so getroffen wurde. Das zeigt auch einfach nochmal, dass trotz eines sogenannten Reformers, der jetzt Präsident ist, bei der Außen- und Sicherheitspolitik weiterhin Kontinuität gilt. Die wird geprägt von Khamenei, die wird geprägt von den Revolutionsgarden und den Hardlinern. Und jetzt sieht man, dass trotz eines anderen Präsidenten im Prinzip die Entscheidung genauso ausgefallen ist wie im April und dass eben deswegen auch diese Kontinuität trotz neuem Präsidenten auch weiterhin unterliegt.
Und welche Rolle spielt in diesem ganzen Gefüge die iranische Bevölkerung? Ist aus der möglicherweise auch so etwas zu hören wie gegen Israel muss unsere Armee zurückschlagen, da müssen wir stark auftreten. Ist das möglicherweise eine Botschaft, die auch die Bevölkerung an die Führung sendet? Oder liegt man mit sowas völlig falsch?
Also es gibt sicherlich Kreise und Schichten, auch gerade in der konservativen Elite, die das so sieht und unterstützt. In der Bevölkerung selber ist der Rückhalt allerdings weitaus geringer. Da steht vor allem die desaströse Lage zu Hause im Vordergrund. Da wird die iranische Führung ja auch immer wieder dafür kritisiert, dass sie Ressourcen, dass sie politisches Kapital in die regionalen Aktivitäten, in die arabischen Stellvertreter-Milizen investiert und das eben nicht zu Hause tut. Also da ist auch diese ja sehr stark propagierte Unterstützung für Hamas, für die palästinensische Sache durchaus unpopulär, wird auch immer wieder kritisiert. Und der Versuch eben der Führung in Teheran darüber Legitimität zu erzeugen, auch bei der Bevölkerung dafür Unterstützung zu gewinnen, der scheitert auch oft. Also ich würde da differenzieren und würde auch durchaus konstatieren, dass in großen Teilen der Bevölkerung der Rückhalt für diese Regionalpolitik, diese extreme Konfrontation gegenüber Israel in der iranischen Bevölkerung auch kritisch gesehen wird.
Philipp Dienstbier von der Konrad-Adenauer-Stiftung, Büro Amman in Jordanien. Also er beobachtet die Region rund um den Persischen Golf. Herr Dienstbier, vielen Dank für diese Einschätzung heute am Dienstagabend. Die USA sind der wichtigste Verbündete Israels. Wir wollen hören, welche Reaktion es aus Washington gibt. Doris Simon ist unsere Korrespondentin. Frau Simon, wie wird das alles, was sich da heute in Israel abgespielt hat, wie wird das alles im Weißen Haus verfolgt?
Also offiziell hat US-Präsident Biden sich eben geäußert, der iranische Raketenangriff auf Israel sei offenbar unwirksam gewesen. Die Vereinigten Staaten stünden voll und ganz hinter Israel. Und Sicherheitsberater Jake Sullivan hatte gesagt am Mittag, es habe sorgfältige gemeinsame Planung gegeben mit Israel im Vorfeld des Angriffs. Zwei Marinezerstörer im östlichen Mittelmeer hatten ja in der Nacht 12 Abwehrraketen abgefeuert und damit mehrere iranische Raketen abgeschossen, die auf Ziele in Israel gerichtet waren. Und US-Medien berichten, dass das Weiße Haus die israelische Regierung im Stillen habe wissen lassen, dass man sie unterstützen werde, wenn sie militärisch gegen die Hisbollah im Libanon vorgehe. Dahinter stehe offenbar die Hoffnung, dass die vom Iran unterstützte Miliz so an den Verhandlungstisch gezwungen werden könnte. Also die Hoffnung auf eine Beendigung des langen Konflikts. Das, wir wissen das aus früheren Berichten, steht aber natürlich im Widerspruch zur bisherigen offiziellen Haltung der USA. Das wurde heute noch mal deutlich in einem Namensartikel in der neuen Ausgabe von Foreign Affairs. Dieser Artikel ist sicher vor einiger Zeit geschrieben worden, schreibt US-Außenminister Anthony Blinken, die Regierung Biden habe unermüdlich daran gearbeitet, eine diplomatische Lösung zu finden, die es Israelis und Libanesen ermögliche, in Sicherheit zu leben auf beiden Seiten der Grenze. Heute erklärte Blinken dann, die ganze Welt solle den iranischen Angriff verurteilen.
Präsident Biden hat ja immer wieder versucht, in den vergangenen Monaten Israel von weiteren militärischen Schlägen abzuhalten. Jetzt erleben wir, dass die Lage im Nahen Osten so eskaliert. Muss man da festhalten, Joe Biden ist gescheitert?
Ich würde es anders sagen. Ich würde sagen, dass Israels Premier Netanyahu in den letzten Monaten überhaupt keinen Zweifel daran gelassen hat, dass er seine Entscheidungen trifft, egal was die US-Regierung fordert und was sie für angemessen hält. Und dafür gibt es viele Beispiele. Zum Beispiel soll das Weiße Haus nicht vorab informiert gewesen sein von Israels Angriff auf Tausende von Hisbollah-Pagern, obwohl der US-Israel-Gesandte Hochstein noch tags zuvor in Jerusalem Gespräche geführt hatte. Man weiß also im Weißen Haus, dass der eigene Einfluss begrenzt ist. Und welche Möglichkeiten hat die US-Regierung? Präsident Biden denkt nicht daran, die Milliardenunterstützung für Israel zu reduzieren, so wie das seine linken Parteifreunde manchmal fordern. Und da gäbe es auch keine Mehrheit im Kongress dafür. Und deswegen, denke ich, hat man den Kurs auch nach außen inzwischen angepasst. Und wie gesagt, möglicherweise auch in der Hoffnung, dass Israels Vorgehen, auch wenn man sich vielleicht etwas anderes gewünscht hätte im Weißen Haus, am Ende die Hisbollah schwächt und möglicherweise zu einem Waffenstillstand zwingt. Und wie gesagt, im Kongress sehe ich keine Mehrheit für irgendwelche harten Maßnahmen gegen Israel. Und wie gesagt, der Präsident hat das auch nicht vor. Und insofern bleibt der US-Regierung da nicht sehr viel. Sie hat jetzt die Sprache geändert.
Doris Simon, vielen Dank für diese Einschätzung zu den Reaktionen in den USA auf die aktuelle Entwicklung im Nahen Osten. Hier bei uns in Deutschland hat die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock die iranischen Luftangriffe am Abend auf das Schärfste verurteilt und vor einer Eskalation gewarnt. Wir wollen weitere Reaktionen aus der Bundespolitik sammeln. Am Telefon ist der FDP-Außenpolitiker Ulrich Lechte. Er ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestags. Schönen guten Abend, Herr Lechte.
Guten Abend, Herr Armbrüster aus Warschau.
Herr Lechte, vielen Dank. Schön, dass wir heute mit Ihnen reden können. Wie schätzen Sie das ein? Wie gefährlich ist die Lage an diesem Abend? Wie groß könnte das werden?
Ich glaube, gefährlicher als heute Nacht war es schon lange nicht mehr im Nahen Osten. Die Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Südlibanon sind gestartet und die Antwort aus Teheran mit weiteren 180 Raketen, teilweise ballistisch, auf Israel, auch der erste Einsatz von Hyperschallwaffen, zeigt, dass die Eskalation da ist. Israel ist kurz davor, in einen Dreifrontenkrieg verwickelt zu werden. Das hat es in der Geschichte lange nicht mehr gegeben. Und dementsprechend muss man das mit tiefer Sorge beobachten, was passiert.
Könnten Sie sich das wirklich vorstellen, dass Israel jetzt auch militärisch den Iran angreift und zurückschlägt?
Es gab ja lange jetzt Diskussionen über die Frage, wie man mit der Hisbollah umgeht, nachdem es fast täglich Raketenangriffe aus dem Libanon auf Israel gegeben hat. Es ist jetzt der zweite Großangriff des Irans auf Israel. Ich habe sehr wohl zur Kenntnis genommen, dass einige das interpretieren, dass der Iran gar nicht eskalieren möchte, sondern nur etwas tut, um seine Zivilbevölkerung bei Laune zu halten. Aber ich weiß nicht, wie man als Deutschland darauf reagieren würde, wenn plötzlich Nachbarn einen täglich mit Raketen beschießen würden oder aber große Angriffe starten würden, die ausschließlich durch die hervorragende Abwehrfähigkeit von Israel nicht zu verheerenden Schäden führen und auch Zivilbevölkerungsverluste. Heute müsste die gesamte Bevölkerung Israels Schutzräume aufrufen. Ich glaube, dass Israel das Geduld bald am Ende sein wird. Und Israel ist die stärkste und kräftigste Nation, was das Militärische betrifft im Nahen Osten. Wir sind sehr nahe an einem Flächenbrand.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Lechte, Sie gehören nicht zu denjenigen, die jetzt zur Deeskalation aufrufen, auch auf israelischer Seite?
Selbstverständlich rufe ich dazu aus, aber ich weiß nicht, ob es noch passieren wird. Ich meine, wir hatten in der vergangenen Woche die Generalversammlung der Vereinten Nationen. Dort war auch unsere Außenministerin, der Kanzler vor Ort. Wir haben dort eine sehr robuste Rede von Benjamin Netanyahu zur Kenntnis nehmen dürfen. Im gleichen Atemzug haben die wichtigen arabischen Nationen wie Ägypten, wie Jordanien erneut alles dafür getan, zum Frieden aufzurufen. Sie haben sogar Sicherheitsbekundungen für den Staat Israel ausgerufen. Gleichzeitig hat der Präsident vom Iran heute vom zionistischen Regime gesprochen, also wirklich alte Vorurteile bemüht. Die Situation ist äußerst, äußerst angespannt.
Ich muss Sie noch auf etwas anderes ansprechen. Sie sitzen zwar in Warschau, aber ich trage das kurz vor, weil wir es heute hier mit großem Erstaunen auch in den Nachrichtenagenturen verfolgt haben. Wir haben heute Abend Bilder aus Berlin bekommen. Da wurden bei einer pro-palästinensischen Demonstration nach diesem iranischen Raketenangriff auf Israel Jubelschreie gehört. Jubel ist ausgebrochen unter den Menschen angesichts dieses iranischen Angriffs. Wie groß ist die Gefahr, nachdem wir jetzt ein Jahr lang diese wachsenden Spannungen und auch diese militärischen Entwicklungen im Nahen Osten gesehen haben, wie groß ist die Gefahr, dass diese Spannungen auch auf die deutsche Gesellschaft überspringen?
Die Spannung ist schon lange auf die deutsche Gesellschaft übergesprungen. Wir haben ja seit dem 7. Oktober vermehrt Demos auch in Deutschland für pro-palästinensische Bereiche. Ich persönlich empfinde Jubelschreie auf Demos wie heute Abend in Berlin als widerwärtig, haben nichts mit der Situation zu tun. Der Iran und seine Proxys bedrohen Israel seit Jahren, Jahrzehnten. Es ist jetzt zur Eskalation in dem Bereich gekommen. Genauso fand ich es heute völlig absurd, dass Staatspräsident Erdogan bei der Eröffnung des Parlaments in Ankara dort nach der Sommerpause davon gesprochen hat, dass die Türkei alles dafür tun wird, den Libanon zu unterstützen, weil er der Meinung sei, dass Israel auch die Türkei angreifen werde, wenn es mit dem Libanon fertig sei. Das ist das größte Absurdistan, was ich heute gehört habe. Wir müssen alles dafür tun, dass die Spannungen nicht auf die deutsche Gesellschaft weiter überschlagen. Und wir müssen klar und deutlich machen, dass Deutschland alles dafür tut, dass es zu einer friedlichen Lösung im Nahen Osten kommt und dass niemand von uns ein Interesse daran hat, zur Eskalation beizutragen.
Sagt hier live bei uns im Deutschlandfunk im Journal vor Mitternacht der FDP-Außenpolitiker Ulrich Lechte. Herr Lechte, vielen Dank, dass Sie sich heute so spät noch die Zeit genommen haben. Dankeschön.
Sehr gerne doch, dafür sind wir da.
Soweit erstmal, gute Nacht auch an Sie. Soweit erstmal zu den aktuellen Entwicklungen heute Abend in Nahost. Und wir verfolgen das dann alles natürlich weiter und bringen Sie auch die ganze Nacht über auf den aktuellen Stand, auch in unseren Nachrichten und auch in der Radionacht, gleich nach Mitternacht. Morgen früh dann in den Informationen am Morgen unter anderem ein Interview mit dem CDU-Außen- und Europapolitiker Michael Gahler um 7.15 Uhr. Jetzt gehen wir erstmal nach Brüssel. Dort gab es heute große Stühlerücken. Die NATO hat einen neuen Generalsekretär, Mark Rutte. Der ehemalige niederländische Ministerpräsident hat den Posten an der Spitze der Allianz heute ganz offiziell übernommen. Klaus Remmer hat die Einzelheiten.
Es war eine harmonische, ja freundschaftliche Amtsübergabe zwischen Jens Stoltenberg und Mark Rutte.
You have the perfect background. An experience to become a great Secretary General of NATO.
Du hast den perfekten Hintergrund und die Erfahrung, um ein großer NATO-Generalsekretär zu werden, so Stoltenberg über Rutte. Und der Norweger versicherte nach mehreren Amtsverlängerungen, diesmal wirklich, ich verlasse Brüssel in wenigen Stunden.
And this time I'll keep my promise, I'm leaving Brussels in a few hours.
Im Kreis der NATO-Botschafter tauschten Stoltenberg und Rutte um 10.15 Uhr ihre Plätze. Rutte leitete dann die Sitzung und er bekam einen in Island gefertigten Holzhammer für die Konferenzleitung überreicht. Den nutzen wir nur in ganz seltenen Fällen, unterstrich Stoltenberg. Mark Rutte bekannte, er könne gar nicht warten, um loszulegen.
If any job could make me leave my home city of Den Haag, it is this one.
Wenn es einen Job gibt, für den ich meine Heimatstadt Den Haag verlasse, dann diesen, versicherte Rutte, der die NATO als langjähriger Regierungschef der Niederlande bereits gut kennt. Die NATO noch stärker zu machen, das sei eine Priorität für ihn.
To truly match our capabilities with our needs, we need significantly more defense spending.
Um Fähigkeiten und Bedürfnisse zusammenzubringen, müssen wir deutlich mehr für die Verteidigung ausgeben, warnte Rutte. Er würdigte die schon jetzt stark gestiegenen Investitionen der vergangenen Jahre, doch er weiß auch, noch immer verfehlen neuen NATO-Partner die vereinbarte Untergrenze von 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben. Auch in seinen Regierungsjahren in den Niederlanden sind die Ausgaben nur langsam gestiegen. Es hätte schneller gehen müssen, gab er heute in seiner ersten Pressekonferenz zu. Größere Unterstützung für die Ukraine und die Umsetzung der Verpflichtung vom NATO-Gipfel im Juli, die Ukraine unumkehrbar an die NATO heranzuführen, auch mit diesen Forderungen steht Rutte in der Kontinuität seines Vorgängers Stoltenberg. Wie schwierig das wird, hängt auch vom Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen im kommenden Monat ab. Ob er sich diesbezüglich Sorgen mache, wurde er gefragt.
I'm not worried. I know both candidates very well. I will be able to work with both. Whatever is the outcome of the elections, and of course I cannot vote, so we'll see what happens.
Nein, ich kann mit beiden Kandidaten gut zusammenarbeiten. Warten wir das Ergebnis ab, beruhigte Rutte. Und mehrfach verwies er darauf, dass vor allem Donald Trump für die massive Erhöhung der europäischen Verteidigungsausgaben ursächlich war, auch mit seinem kritischen Blick auf China sei Trump seiner Zeit voraus gewesen.
Aus Brüssel war das Klaus Remme. Das war eine Personalentscheidung, die in Frankreich viel Wirbel ausgelöst hat. Michel Barnier als neuer Regierungschef. Präsident Macron hat ihn für diesen Posten ausgewählt. Ein konservativer Premier also in Paris, obwohl linke Parteien bei den vergangenen Parlamentswahlen die Mehrheit der Stimmen geholt haben. Heute hat Michel Barnier nun seine erste Regierungserklärung abgegeben. Christiane Kess hat das für uns verfolgt.
Er werde die Wahrheit sagen. Mit diesem Versprechen packt Michel Barnier eines von Frankreichs größten Problemen an. Das echte Damoklesschwert sind unsere kolossalen Schulden. 3.228 Milliarden Euro. Wenn wir darauf nicht achten, wird das unser Land an den Rand des Abgrunds führen. Frankreichs Defizit droht in diesem Jahr auf 6% des Bruttoinlandsproduktes zu klettern. Der Premierminister möchte es auf 5% im kommenden Jahr drücken und bis 2029 auf das Defizitziel in der Eurozone von 3%. Den Löwenanteil soll der Staat leisten durch weniger Ausgaben. Große Unternehmen und die Reichsten im Land müssen sich auf Steuererhöhungen einstellen. Weil seine Regierung auf Stimmen der Opposition angewiesen ist, geht Barnier sowohl auf linke als auch rechte Abgeordnete zu. Die Rechten fordern einen härteren Kurs bei der Einwanderung und Sicherheit. Michel Barnier sagt zu:
La France continuera aussi longtemps que nécessaire.
Frankreich wird weiterhin, wenn es nötig ist, Kontrollen an seinen Landesgrenzen wieder einführen, so wie es die europäischen Regeln erlauben und wie es Deutschland gerade gemacht hat. Barnier möchte zudem illegale Migranten länger in Haft nehmen, um deren Abschiebung zu erleichtern. Für mehr Sicherheit auf Frankreichs Straßen sollen wie bei den Olympischen Spielen mehr Polizisten sorgen. Frankreichs Regierungschef kommt auch Forderungen der Linken nach. Mit den Sozialpartnern will er nochmal über so wörtlich gerechte und vernünftige Maßnahmen zur umstrittenen Rentenreform sprechen. Zudem verkündet Barnier, der Mindestlohn werde am 1. November um 2% steigen. Mehrere Minister in Frankreichs neue Regierung haben durch äußerst konservative Positionen für Diskussion gesorgt. Barnier verspricht:
Il n'y aura aucune tolérance.
Rassismus und Antisemitismus werden nicht toleriert. Das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, das von der Verfassung geschützt wird, wird nicht in Frage gestellt und auch nicht die Ehe für alle.
Aucune remise en cause de la loi sur le mariage pour tous.
Zuhören, Respekt und Dialog, verspricht der Regierungschef. Dennoch wird es schwierig sein, Kompromisse zu finden, sogar mit dem Lager der Macronisten. Deren Fraktionsvorsitzender Gabriel Attal, Barniers Vorgänger im Amt, verteidigt nach der Regierungserklärung die eigene Politik und stellt die geplanten Steuererhöhungen in Frage. Um das Defizit zu reduzieren, müssen wir mit Methode vorgehen und ohne Ideologie und sicher nicht auf Kosten unseres Wachstums, der Arbeitsplätze und unseres Wohlstands. Deshalb ist für uns der beste Weg weniger Ausgaben und sicher nicht mehr Steuern. Marine Le Pen, die Fraktionsvorsitzende des rechtsnationalen Rassemblement National, verlangt von der neuen Regierung, die Kaufkraft der Französinnen und Franzosen zu stärken, weniger Einwanderung und mehr Sicherheit. Und sie prophezeit bereits den eigenen Wahlsieg. Während wir auf diesen großen Wechsel warten, bleiben wir der unermüdliche, wachsame Wächter der Interessen Frankreichs und der Franzosen. Le Pens Abgeordnete könnten entscheidend sein, wenn es darum geht, die neue Regierung zu stürzen. Das linke Bündnis Neue Volksfront, das sich um den Wahlsieg gebracht fühlt, will einen Misstrauensantrag einbringen, hat aber nicht genügend Stimmen, um Barnier und seine Minister zu Fall zu bringen. Mathilde Panot, Fraktionsvorsitzende des linkspopulistischen La France Insoumise, ruft Barnier empört zu: Angesichts des Chaos, das Sie angerichtet haben, haben wir drei Prioritäten. Erstens, Ihre Regierung zu stürzen, zweitens, den Präsidenten des Amtes zu entheben und drittens, ihn zu ersetzen.
Der Bericht war das von Christiane Kess aus Paris. Und wir machen jetzt um 23.43 Uhr weiter mit Kurzbeiträgen aus dem In- und Ausland. Aus der Ukraine, da werden schwere russische Angriffe auf die Stadt Cherson gemeldet. Andrea Beer.
Russland habe mit Artillerie angegriffen und die Einschläge hätten die Menschen beim Einkaufen und an einer Bushaltestelle verwundet. Die Stadt Cherson liegt im Süden der Ukraine, am rechten Ufer des Dnipro. Der Fluss ist die Frontlinie und die linke Uferseite hält die russische Armee besetzt, die Cherson seit fast 2 Jahren praktisch täglich beschießt. Auch die Stadt Saporischschja im Südosten wurde erneut von Russland angegriffen. Der Chef der regionalen Militärverwaltung Ivan Fedorov erklärte, Russland habe dabei erneut mehrere Gleitbomben eingesetzt. Ein Mann sei getötet worden, mindestens 6 Menschen wurden verletzt, auch ein 12-jähriges Kind. Zudem seien mehrere Wohnhäuser und eine Industrieanlage beschädigt worden. Präsident Volodymyr Zelensky beglückwünschte unterdessen den neuen NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Die Ukraine werde ihren Weg in eine vollwertige NATO-Mitgliedschaft fortsetzen, schrieb Zelensky online. Ein friedliches, sicheres und stabiles Europa sei nur gemeinsam garantiert.
Bei den Beitrittsverhandlungen zwischen der EU und den Staaten des Westbalkans will die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock für mehr Druck sorgen. Christina Nagel.
Seit 10 Jahren gibt es den Berlin-Prozess nun, doch zum Feiern ist den Außenministern aktuell nicht zumute. Weder mit Blick auf die Lage in Nahost und in der Ukraine, noch mit Blick auf die Annäherung der 6 Westbalkanstaaten an die EU. Denn auch da gibt es, wie es Außenministerin Baerbock diplomatisch formuliert, noch einiges zu tun. Bei zentralen Projekten wie dem Freihandelsabkommen CEFTA und der Schaffung eines gemeinsamen Marktes kommt man nicht recht voran. Auch weil die Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo wieder zugenommen haben. Schon die Statements der Außenminister vor Beginn der Veranstaltung zeigten, wie zerrüttet das Verhältnis ist. Europa aber, mahnt die deutsche Außenministerin, könne sich keine sicherheitspolitischen Grauzonen leisten. Wichtig ist es aus ihrer Sicht deshalb, nun zügig strittige Punkte bei geplanten Abkommen abzuräumen, um beim Integrationsprozess voranzukommen. Im besten Fall werden diese Abkommen dann auf dem Jubiläumsgipfel in knapp 2 Wochen in Berlin von den Staats- und Regierungschefs unterzeichnet werden. Das wäre dann aus Sicht der Diplomaten wirklich ein Grund zum Feiern.
Die sogenannte Studienstarthilfe ist ein neues Instrument beim BAföG. Jetzt liegen erste Zahlen darüber vor, wie dieses neue Angebot ankommt. Sarah Beham.
Bisher kommt das Angebot an. Rund 8.500 Anträge auf Studienstarthilfe wurden schon gestellt. Wie das Bundesbildungsministerium auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios jetzt mitgeteilt hat. Das sind gut über die Hälfte aller Antragsberechtigten. Wie viele der Anträge jedoch schon bewilligt und wie viel Geld ausgezahlt wurde, ist unklar. Vom Ministerium heißt es hierzu, das Geld wird von den Landeskassen der Bundesländer ausgezahlt. Nähere Informationen liegen noch nicht vor. Ob die neu eingeführte Studienstarthilfe erfolgreich ist, wird auch davon abhängen, ob ein schnelles und einfaches Überweisen des Geldes klappt. Den einmaligen Zuschuss, beispielsweise für Bücher, Laptops oder die Mietkaution, müssen die Studierenden nicht zurückzahlen. Beantragt werden kann die Starthilfe von unter 25-Jährigen digital.
Und auch die Börse haben wir heute im Programm. Stefan Wolf berichtet.
Wenn sich die Konjunktur schwach entwickelt, dann kann das für die Börse ein gutes Zeichen sein. Schließlich scheinen so Zinssenkungen möglich. Eine Überhitzung der Wirtschaft droht dann jedenfalls nicht. Allerdings darf sich die Wirtschaft auch nicht zu schlecht entwickeln, da sinkende Zinsen sonst verpuffen würden. Das sind exakt die Überlegungen, die derzeit die Finanzmärkte umtreiben. Schließlich hatte US-Notenbankchef Powell in einer Rede noch in diesem Jahr 2 Zinsschritte nach unten in Aussicht gestellt. Auch die deutlich zurückgegangene Inflationsrate im Euroraum würde ähnliche Schritte der EZB ermöglichen. Doch all das interessierte heute nicht. Schwache Konjunkturdaten aus den USA, aus Industrie und Bau, drückten den deutschen Aktienindex ins Minus, der am Ende 112 Punkte oder 0,6% verloren hatte und bei 19.213 Punkten den Handel beschloss. Für zusätzlichen Druck sorgte die sich zuspitzende Lage im Nahen Osten.
Soweit der Börsenbericht von Stefan Wolf. Der Landtag von Thüringen, der hat in der vergangenen Woche eine chaotische Sitzung erlebt. Chaos, vor allem ausgelöst durch den Alterspräsidenten, den die AfD gestellt hat. Auch im Nachbarbundesland Sachsen hat sich heute der neu gewählte Landtag konstituiert. Die Sitzung lief ruhiger ab und trotzdem zeigt sich schon, dass es schwierig wird mit den neuen Mehrheitsverhältnissen auch in Sachsen.
Ich eröffne die erste Sitzung des 8. Sächsischen Landtags.
Mit demonstrativer Ruhe leitete Alterspräsident Wolf-Dietrich Rost von der CDU die Sitzung im Plenarsaal in Dresden. Querelen wie vergangene Woche in Thüringen gab es in Sachsen nicht. Im Vorfeld hatten sich die Fraktionen überparteilich auf eine Tagesordnung verständigt. Zum neuen Landtagspräsidenten wurde der CDU-Kandidat Alexander Dierks gewählt. Er erhielt 81% der Stimmen. Nach seiner Wahl warb er für einen fairen Umgang im Landtag.
Wir sind Mitbewerber. Wir sind bisweilen in harten Debatten auch mal Gegner. Aber wir sind niemals Feinde, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Der Sozialpolitiker hatte sich im Vorfeld bei allen Fraktionen persönlich vorgestellt. Trotz seinem bisherigen Amt als CDU-Generalsekretär gilt Dierks als überparteilich anschlussfähig. Seine Wahl war erwartet worden. Bei der Wahl der Landtagsvizepräsidenten jedoch hakte es. Zunächst hatte eine Mehrheit aus CDU, BSW und SPD beschlossen, statt wie bisher 3 nun 4 Vizepräsidenten zu wählen. Damit hatte auch die SPD als viertgrößte Fraktion das Recht, einen Vizepräsidenten vorzuschlagen. Ihr Kandidat Albrecht Pallas fiel allerdings in zwei Wahlgängen durch, wurde erst im dritten Anlauf gewählt. Auch der BSW-Kandidat Jörg Scheibe erreichte die nötige Zustimmung erst im zweiten Wahlgang. Auf Anhieb zum Vizepräsidenten gewählt wurde der AfD-Kandidat André Wendt, vermutlich mit Stimmen von CDU und BSW. Deren Fraktionsvorsitzenden gratulierten Wendt zur Wiederwahl, Vertreter von SPD, Grünen und Linken blieben sitzen. Ganz unerwähnt blieb der Eklat in Thüringen auch in Sachsen nicht. Der Grünen-Abgeordnete Valentin Lippmann bezeichnete das Verhalten der Thüringer AfD als versuchten parlamentarischen Putsch.
Aus diesem Grund bringen wir heute einen separaten Änderungsantrag ein, um Klarheit zu schaffen und Zustände wie in Thüringen, in Sachsen von vornherein zukünftig auszuschließen.
Einer entsprechenden Klarstellung in der Geschäftsordnung stimmten, abgesehen von der Linken, alle Parteien zu, auch die AfD. Die erste Sitzung des neuen Sächsischen Landtags war ein Test für die Zusammenarbeit einer möglichen Regierungskoalition aus CDU, BSW und SPD. Man habe die Sitzung konstruktiv gemeinsam vorbereitet, beteuern die parlamentarischen Geschäftsführer der drei Fraktionen. Doch die Anlaufschwierigkeiten bei der Wahl der Vizepräsidenten machen deutlich, dass sich nicht alle Fraktionsmitglieder an die Absprachen hielten.
Alexander Moritz berichtete aus Dresden. Die USA befinden sich mitten in der Hurrikansaison und besonders gewaltig war in den vergangenen Tagen der Wirbelsturm Helene. Mehr als 100 Menschen sind ums Leben gekommen. An weiten Teilen der US-Atlantikküste hat der Hurrikan schwere Überschwemmung verursacht. Claudia Sarre erklärt uns das alles genauer.
Tage nachdem der Sturm Helene den Südosten der USA heimgesucht hat, wird das gesamte Ausmaß der Zerstörung erst deutlich. Besonders schlimm ist die Situation rund um die Stadt Asheville im Westen von North Carolina und im angrenzenden Bundesstaat Tennessee. Allein hier sind 40 Menschen gestorben, rund 600 Bewohner werden noch vermisst. Ganze Ortschaften wurden weggeschwemmt. Auf Luftbildern sieht man zersplitterte Häuser und riesige Schutthaufen. Unterdessen wird der Sturm Helene immer mehr zum Wahlkampfthema. Morgen wird US-Präsident Biden nach North Carolina reisen, um sich aus der Luft ein Bild vom Ausmaß der Zerstörung zu machen und mit Katastrophenhelfern zu sprechen. Sein republikanischer Kontrahent Trump hatte bereits gestern die Stadt Valdosta im Bundesstaat Georgia besucht. Auch dort hat der Sturm viele Häuser und Geschäfte zerstört. Hunderttausende sind nicht nur ohne Strom, sondern auch ohne Handynetz, Wasser, Lebensmittel und Benzin. Ex-Präsident Trump nutzte die Gelegenheit, Wahlkampf zu machen und der Biden-Regierung unzureichende Hilfe vorzuwerfen. Der Gouverneur macht einen guten Job, aber die Bundesregierung reagiert nicht. Sie können den Präsident telefonisch nicht erreichen. Und auch die Vizepräsidentin macht irgendwo Wahlkampf und sucht nach Geld. US-Präsident Biden reagierte prompt. Als ein Journalist ihn mit Trumps Vorwürfen konfrontierte, sagte Biden erbost, Trump lüge. Auch der Gouverneur hat gesagt, dass er lügt. Mir ist es egal, was er über mich sagt, aber ich bin ärgerlich darüber, was Trump den Leuten sagt, die Hilfe brauchen. Der US-Präsident sagte den Opfern umfassende Hilfen zu. Das Land unterstütze sie und die Biden-Harris-Regierung sei da, bis der Job erledigt sei. Your nation has your back and the Biden-Harris-Administration will be there until the job is done. Zurück in die zerstörte Ortschaft Marshall in North Carolina. Hier sind die Aufräumarbeiten bereits im vollen Gange. Bewohner wie Josh Copus jedoch sind unter Schock.
I'm an extremely optimistic human being to a fault.
Ich bin eine extrem optimistische Person, aber das hat mich im Kern erschüttert.
It's gonna take months, years to come back.
Es wird Monate, wenn nicht Jahre dauern, bis wir uns hiervon erholt haben.
Claudia Sarre über die Auswirkungen von Hurrikan Helene in den USA. Und was jetzt noch fehlt, ist der Blick in die Kommentare der Tageszeitung von morgen, zusammengestellt von Jan Altmann, präsentiert von Katrin Degenhardt.
Die Zeitungen kommentieren unter anderem den Einmarsch israelischer Soldaten in den Libanon. Die Augsburger Allgemeine glaubt, eine große Bodenoffensive wie in Gaza ist in den israelischen Planspielen bisher nicht vorgesehen. Sie gründen vor allem auf einzelnen, sehr gezielten Aktionen, die sich alleine gegen die Hisbollah richten und nicht gegen libanesische Zivilisten.
Nach einem Jahr Dauerbeschuss hat Israel gar keine andere Wahl mehr, als gegen die Terrorbande auch auf deren eigenem Terrain vorzugehen. Die Süddeutsche Zeitung wirft ein, dass Premier Benjamin Netanyahu seine Truppen ins Nachbarland schickt, ist noch verständlich. Er muss 60.000 aus dem Norden in Sicherheit gebrachte Israelis nach einem Jahr zurück nach Hause bringen. Die Sicherung dieser Region wäre für jeden Regierungschef vorrangig, gleich welcher Couleur. Die Westdeutsche Zeitung aus Wuppertal betont, der dem Libanon Schutz gebende Iran fühlte sich provoziert und habe Raketenangriffe auf Israel begonnen. Das Ganze ist so weit weg von einer Lösung des Nahostkonflikts, die in einer Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israel und Palästina liegt, wie es nur sein kann. Dabei hatte der Iran zuletzt unter seinem neuen Präsidenten Masoud Pezeshkian erste Anzeichen gesendet, die Beziehungen zum Westen verbessern zu wollen. Die Leipziger Volkszeitung vermutet mit Blick auf eine mögliche Lösung des Nahostkonflikts, ein Machtwort aus Teheran könnte Wunder wirken. Es wäre allerdings auch ein Wunder. Schließlich müsste die autoritäre Männertruppe an der Staatsspitze, die ihre eigene Bevölkerung wegen fehlender Kopftücher hinschlachten lässt, Abstand nehmen vom staatlich verkündeten Wunsch nach Vernichtung Israels. Thema in der Neuen Osnabrücker Zeitung ist der frühere niederländische Regierungschef Rutte, der sein Amt als NATO-Generalsekretär angetreten hat. Zwar tritt die Allianz angesichts des Ukraine-Kriegs so geeint auf wie lange nicht, doch mit der Türkei und Ungarn gibt es durchaus Mitglieder, die gern mal quertreiben. Und sollte der NATO-Skeptiker Trump, der die Allianz einst als obsolet geschmäht hat, tatsächlich ins Weiße Haus zurückkehren, könnte es für die Europäer ungemütlich werden. Die Rheinische Post aus Düsseldorf ist sich sicher, es wird auch auf Rutte ankommen, dem zerfledderten europäischen Pfeiler der NATO bündnistaugliche Tragkraft zu geben. Das ist dringend nötig angesichts eines zunehmend eroberungslüsternen Russland, das die Bruchstellen freiheitlicher Demokratie vergrößert und darauf setzt, seine Kriegsziele in der Ukraine durch Auskontern der NATO-Staaten zu erreichen.
Soweit die Presseschau, der Blick in die Kommentare der Tageszeitung von morgen. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich nach den Nachrichten um Mitternacht weiter mit der Radionacht. Mein Kollege Tobias Altehänger wird Sie dadurch begleiten. Zunächst die Sendung Fazit und auch da geht es erstmal um den Nahen Osten. Bis hier vielen Dank fürs Interesse. Tobias Armbruster war am Mikrofon.